Thema, die Radio L Diskussionssendung.
Und das ist heute unser Thema. Das Zeitalter der billigen Energie geht zu Ende. Auf was müssen wir jetzt alles verzichten? Vielleicht aufs Autofahren, auf die rund um die Uhr Beleuchtung unseres Vorgartens, auf Fernreisen mit dem Flugzeug? Denn das alles kostet Energie und die wird immer teurer. Übrigens nicht erst seit der Atomkatastrophe von Fukushima und den Atomausstiegsbeschlüssen von Deutschland, der Schweiz und Italien. Seither wird spekuliert, wie viel die Energiewende in Sachen Strom kostet, und da ist von Milliarden die Rede. Aber auch das Öl wird immer teurer, es kostet heute schon 5-mal so viel wie noch vor 10 Jahren. Gleichzeitig steigt der Energiehunger der Welt weiter, vor allem in den Schwellenländern. Können erneuerbare Energien die Lücke schließen, und wenn ja, wie schnell und zu welchem Preis? Oder ist die Zeit gekommen für eine neue Bescheidenheit? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Wolfgang Frey und das sind heute meine Gäste im Studio. Peter Dröge, Professor für nachhaltige Raumentwicklung am Institut für Architektur und Raumentwicklung der Universität Liechtenstein. Und Peter Dröge ist auch Präsident der gemeinnützigen Europäischen Vereinigung für erneuerbare Energien, Eurosolar. Guten Morgen, Herr Dröge.
Guten Morgen.
Ebenfalls zu Gast bei uns ist Peter Tinner, der Verkaufschef des Schweizer Solarunternehmens Oerlikon Solar mit Sitz in Trübach. Guten Morgen, Herr Tinner.
Guten Morgen.
Herr Dröge, kommen wir gleich zur Sache. Müssen wir demnächst die Autos einmotten, weil wir uns den Sprit nicht mehr leisten können? Müssen wir am Abend im Dunkeln sitzen, weil ohne Atomstrom die Lichter ausgehen? In Liechtenstein kommt immerhin rund die Hälfte des Stroms aus Atomkraftwerken.
Wir müssen das tun, wenn wir uns nicht der Innovationswelle öffnen, die in den erneuerbaren Energien und den Effizienzmaßnahmen um die Erde schwappt. Denn Ihre Eingangsthese hat ja gesagt, Energie wird immer teuer, und da müssen wir schon differenzieren. Fossile und nukleare Energie wird immer teuer und ist schon lange eigentlich nicht zahlbar gewesen. Erneuerbare Energien werden immer billiger. Das heißt, je mehr wir uns dieser Energiequelle öffnen, umso billiger, umso zugänglicher werden diese Systeme. Wir müssen auch, und das ist meine letzte Eingangsinformation, uns besinnen, dass wir nur eigentlich 1/10 ausgeben müssen an Effizienzmaßnahmen, um denselben Ertrag zu erhalten wie die Konstruktion eines neuen Kohlekraftwerks. Also es ist wesentlich billiger, in Effizienz zu investieren und denselben Energieertrag zu bekommen in Einsparungen, als neue Kraftwerke zu errichten.
Effizienz ist das eine, das andere sind aber auch erneuerbare Energien. Die spielen in Ihrer Vision auch eine Rolle.
Eine sehr große Rolle, denn hier haben wir eine 4-, 5-, 6-fache Quelle aus verschiedenen Richtungen, aus der Erde, aus dem Himmel, aus der Luft, aus dem Wasser, die alle zusammen eine wunderbare Basis für unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft bilden können.
Aus dem Himmel, sagen Sie, da komme ich zu Herrn Tinner. Sie sind Vertriebschef von Oerlikon Solar. Bei Ihnen müssen ja jetzt eigentlich die Kassen klingeln, wo alle Welt von Energiewende redet und die Atomkraft abschalten will. Ist das so?
Ja, wir sehen natürlich schon die größere Nachfrage. Leider kommt die Nachfrage vor allem aus Asien. Wie Sie ja wissen, stellen wir Maschinen her für die Solarindustrie. Das heißt, die Fertigungen auf dieser Welt schwappen da auch nach Asien, und da werden diese Module hergestellt. Es gibt auch ein paar europäische. Logischerweise sehen wir eine gute Zukunft für Solar, weil die Nachfrage stetig steigt und gewisse Länder da auch eine Vorreiterrolle haben. Also Deutschland ist immer noch mit Abstand der größte Markt. An zweiter Stelle kommt jetzt Italien, das Land USA kommt noch hinter der Tschechoslowakei als Gesamtverbrauch. Also man muss das differenziert sehen. Wir sehen Solar erst am Anfang der Geschichte, und da gibt's noch viele Innovationen, die helfen, den Energiebedarf zu optimieren.
Solar erst am Anfang, die Technik gibt's ja jetzt aber schon ziemlich lange.
Ja, die Technik gibt's schon ziemlich lange, war natürlich über Jahre verschrien, dass das ich sag's mal so ein bisschen auf Englisch, Treehacker und Tofu-Eater Technologie war. Also man hat der nicht viel zugetraut, da hat's einige Garagenfirmen gegeben, die das gemacht haben. Heute als Beispiel in der Schweiz beschäftigt die Industrie schon über 10.000 Leute. Der ganze Anlagenmarkt, wo wir uns befinden, hat eine Größe von etwa 80 Milliarden Dollar. Also das ist ein Geschäft geworden. Man sieht renommierte, gute Firmen wie Meyer Burger zum Beispiel, die vor paar Jahren noch gar nicht existiert hat und heute an der 1 Milliarde Umsatz kratzt. Also das heißt, Solar ist ein Business geworden und ist dementsprechend auch attraktiv für viele Firmen da einzusteigen.
Jetzt haben wir diese Atomkatastrophe in Japan gehabt. Jetzt haben wir anschließend diese Atomausstiegsbeschlüsse. Wir haben hunderttausende Leute auf der Straße gehabt. Wir haben Volksabstimmungen gehabt zu dem Thema. Wenn man den Politikern so zuhört, könnte man glauben, die Energiewende kommt jetzt tatsächlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Herr Drügge, glauben Sie dran, dass es wirklich kommt? Oder bleiben wir doch bei dem, was wir kennen und so lange benutzt haben?
Das Bewusstsein, dass es ein Fukushima nicht nur geben kann, sondern geben muss, statistisch, gab es ja schon lange. Wir haben auch Tschernobyl gehabt, wir haben Harrisburg gehabt, also Three Mile Island. Wir haben hunderte von nuklearen Unfällen gehabt, die also alle auf dem Internet zugänglich sind. 2002 hat die deutsche Bundesregierung sich schon entschieden, auszusteigen. Dann gab es einen Rückzieher der neuen Regierung, die sich den Industrien, also den industriellen Energieinteressen an der nuklearen Energie gebeugt hat. Und nach Fukushima gab es wieder 180 Grad Kehrtwende, zurück zum 2002 Beschluss. Das heißt, ich bin zwar langfristig optimistisch, aber kurzfristig muss ich sagen, dass wir müssen uns auf Rückzieher vorbereiten. Politische Entscheidungen könnten in Frage gestellt werden. Das bedeutet also nicht, dass wir nicht langfristig aus verschiedenen Gründen in die erneuerbare Zeit aufbrechen müssen und werden und können und dürfen. Aber es bedeutet doch, dass wir wach sein müssen und auch unseren Politikern helfen müssen, die richtigen Entscheidungen zu fällen.
Wer sind denn die Bremser in diesem Geschäft?
Die bestehenden industriellen Interessen. Ist ganz einfach. Auch die bestehenden Missverständnisse, die gerade auf politischer Ebene sehr eklatant sind. Ich war erst vor kurzem in einer Konferenz in Frankfurt, wo es gerade die Politiker, auch die grünen Politiker, nicht begriffen haben, aber die Industrie begriffen hat, worum es geht. Und die dann diese Politiker als Dinosaurier bezeichnet haben.
Um was geht es denn da drüben?
Es geht um die Tatsache, dass wir eigentlich eine neue industrielle Revolution vor uns haben und uns auch schon in dieser Revolution befinden. Und diese Revolution eigentlich nur Vorteile schafft.
Um was geht's bei der?
Bei der geht es um den energetischen Umbau. Weg von der fossilen, weg von der nuklearen Energiesystematik, hin zu den Erneuerbaren, hin zu Effizienztechnologien und auch zu Fragen, wie wir denn unseren Lebensstil ändern. Qualitativ höherwertig gestalten, das heißt weniger verbrauchen, aber doch mehr Qualität aus unserem Leben schaffen.
Herr Tinner, Herr Drügge hat es gerade angesprochen, es ist eine industrielle Revolution aus seiner Sicht notwendig. Jetzt ist Oerlikon ja ein großer Industriekonzern und hat jetzt auch nicht nur Maschinen im Angebot für Solarzellen. Aus Sicht eines Industriekonzerns in der Schweiz, was sagen Sie zu der These von Herrn Drügge?
Nein, ich unterstütze die schon. Ich meine, Oerlikon baut auch Getriebe für Ferraris und Lamborghinis. Und ich denke, es gibt auch eine Welt, wo man Sportautos fahren kann, halt bewusst fahren kann und mit Energie auch richtig umgehen kann. Und ich teile die Meinung mit Herr Drügge bezüglich Atomkraftwerk. Ich meine, ich bin kein Atomkraftgegner vom Ursprung her. Ich komme aus der Technologie. Das heißt natürlich, das ist was Faszinierendes. Aber man muss schon sagen, ich habe in dieser Gegend übrigens mal gelebt, 3 Jahre in der Nähe von Sendai und kenne da natürlich einige Leute, die direkt betroffen sind. Und Herr Drügge hat es erwähnt, wir hatten 3 Fälle jetzt in den letzten 30 Jahren. Es gibt 450 Atomkraftwerke weltweit, das kann man prozentual ausrechnen, da hat man eine Wahrscheinlichkeit von 0.5%. Und wenn man sich das mal vorstellen würde, was die Ausmaße überhaupt sind, ich meine, wir haben die Abstimmung oder war mal eine Diskussion in Rütti, in Sennwald, ein Atomkraftwerk zu haben, wenn das gebaut worden wäre und sowas da passiert wäre, dann wäre Liechtenstein, ganz Liechtenstein für die nächsten 100 Jahre vermutlich als Sperrzone. Und das Restrisiko ist einfach zu groß. Man muss andere Alternativen suchen. Es ist nicht nur Solar, wo die Lösung bringt. Es ist ein Mix. Man kann nicht sagen, mit Solar kann man die ganze Energiepolitik lösen. Aber es ist ein Mix von verschiedenen Energien. Und wenn man die fördert, dann werden wir oder die nächste Generation oder die übernächste werden Lösungen haben.
Aber wir waren jetzt eben bei der Frage, kommt die Energiewende wirklich? Sie sagen jetzt als Mann aus der Industrie, Sie glauben, dass sie kommt, weil sie irgendwie kommt.
Also die Energiewende ist meiner Ansicht schon hier. Ich meine, wir zahlen andauernd mehr für Strom. Das wird kontinuierlich steigen und das ist nicht ein super negativer Effekt. In Deutschland ist der Strom durch die Solarförderung in den letzten Jahren über 10% gestiegen. Die Industrie boomt dennoch, ich würde nicht sagen weniger als in der Schweiz. Das heißt, wir werden damit leben müssen, dass die Energie teurer wird, dass wir sie bewusster einsetzen. Und natürlich, leider muss ich auch sagen, so eine Katastrophe, die ich natürlich auch zutiefst bedauere, wie Fukushima, das ist nicht was wir jetzt marketingmäßig ausnutzen wollen oder so. Das ist was sehr, sehr Negatives. Bringt natürlich den Leuten das Bewusstsein, dass das wirklich eine gefährliche Geschichte ist. Und da müssen wir dran arbeiten, dass wir in der Zukunft solche Katastrophen vermeiden können.
Ich möchte aber bei dem Stichwort bleiben, Herr Dröge, industrielle Revolution zum Zweiten. Wie genau kann die aussehen? Können Sie mal erklären, wie wird sich in dieser Vision, die Sie haben, die Wirtschaft verändert, die Betriebe verändert, werden sich Produktionsverfahren verändern müssen, werden wir vielleicht bestimmte Branchen gar nicht mehr haben, die wir heute haben? Wie können wir uns das vorstellen?
Grundsätzlich geht es ja eigentlich um eine Wende von einem System zentralisierter Energieherstellung durch große thermale Kraftwerke, die also über die Landschaft versteuert sind, durch Hochspannungsnetzwerke verbunden sind und beliefert werden von nur wenigen Ländern in der Welt, die also diese Kohle herstellen, das Uran herstellen und so weiter. Also es ist ein globales System von weniger Herstellern, relativ wenigen Betreibern und relativ wenig Kraftwerken hin zu einer Zeit, wo eigentlich die Energiegestehung überall stattfinden kann, wo die Sonne scheint, wo der Wind weht und wo das Wasser Wellen macht oder Geothermie besteht oder Biomasse besteht. Das heißt, eine völlige Änderung von zentralisierter zu dezentralisierter Energieherstellung.
Das heißt, kann man das so vorstellen, wie als das Bahnzeitalter angebrochen ist, dass wer eine elektrische Bahnlinie bauen wollte, musste auch sein Kraftwerk bauen. Kommen wir in solche Zeiten wieder zurück?
Ich glaube, es ist noch revolutionärer. Es ist vielleicht vergleichbar mit dem Erfindung, noch revolutionärer als die Dampfmaschine. Wahrscheinlich vergleichbar mit dem Beginn des Computer- und Informationszeitalters. Also von der Schreibmaschine zum Computer.
Also das bedeutet, jede Firma müsste selber so viel wie möglich für ihre Energie sorgen, jedes Haus, jeder Privatmann.
Es geht nicht ums Müsste, es geht ums Dürfte, denn wir müssen nicht vergessen, dass wir mit der fossilen und der nuklearen Energie Systematik ein System haben, wo wir auf relativ seltene Ressourcen basiert sind, die immer teurer werden und giftig sind. Immer teurer werden. Und mit den Erneuerbaren haben wir im Prinzip ein System, das kostenlose Energieressourcen hat. Die Sonne scheint, der Wind weht, die Wellen schwappen. Das heißt, es ist eigentlich über langfristige Zeiten gesehen, wenn wir erstmal diese Investitionen gemacht haben in neue Infrastruktur, gar nicht zu verstehen, warum das denn teurer sein soll. Das muss unbedingt billiger sein als das gegenwärtige System.
Sie haben es eben angesprochen, Stichwort Investition. Frage ich nochmal den Herrn Tinner als Vertreter der Industrie hier. Wenn man jetzt investieren müsste in einen Teil oder man müsste jetzt als Industrieunternehmen einen Teil meinetwegen auch zum Betrieb des Solarwerks selber herstellen, einen Teil der Energie, der dort verbraucht wird. Das wären ja Investitionen, dann hat man wieder Shareholder Value, Börsenkurs. Man versucht ja auch als Unternehmen sparsam zu wirtschaften, Gewinne zu machen. Wie sehen Überlegungen in einem Industrieunternehmen aus?
Ja gut, ich sehe das jetzt ein bisschen schwierig. Also ich sehe schon, dass wir mit den Energien, die wir in einer Firma brauchen, einfach bewusst umgehen und vielleicht auch was zusteuern mit Solardach, mit Isolation und so weiter. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich schon, dass Kraftwerke im Größeren, ob das jetzt ein Wasserkraftwerk oder ein Solarkraftwerk, natürlich zu tieferen Kosten herstellen kann. Also meiner Meinung nach wird es beides geben. Es wird zentralistische Systeme geben, wo man die Energie bezieht, und es gibt dann auch eine Optimierung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich privat zu Hause Solar auf dem Dach habe und mit dieser Energie die Erdwärmepumpe benutze und eine super Isolation habe und einfach dazu einen Mix habe, der optimiert ist. Und das kommt natürlich aufs Land drauf an, das kommt auf die geografische für die Sonnenenergie zum Beispiel jetzt drauf an, was ist die Irradiation, wie viele Sonnenstrahlen habe ich und so weiter. Und für die großen Firmen finde ich es toll, wenn die sogenannte Sustainable Reports machen, dass sie sagen, wir verbrauchen so viel Energie, unser Fahrzeugpark hat so viel CO2-Verbrauch und so weiter. Und dass man das misst und dann optimiert. Und natürlich ein bisschen Energie auch dazu beiträgt, weil man selber vielleicht eben Solar auf dem Dach hat.
Herr Drücke, reicht Ihnen das? Sie gucken skeptisch.
Wir haben hier an der Universität ein System angewendet und weiterentwickelt, also praktisch ein Erfassungssystem, durch das man feststellen kann, wie ein Land wie Liechtenstein sich selbst erneuerbar versorgen könnte. Und das System ist darauf basiert, dass man versucht, erst die eigenen Energiebedürfnisse durch Effizienz und andere Maßnahmen herunterzubringen und dann selbst abzudecken. Also rein rechnerisch gesehen. Wollen wir mal sehen, wie weit ist das möglich? Und dann, was nicht mehr möglich ist, das kann man regional und auch überregional verschaffen. Aber es ist wichtig, dass man sich mal mental auseinandersetzt mit der Frage, was könnten wir eigentlich selbst herbringen? Denn ein gutes Beispiel ist ja, eine Regierung ist zwar kein Betrieb, aber die deutsche Bundesregierung hat ja ihren neuen Regierungssitz in Berlin auf diese Weise hergestellt. Da gab es die Idee, dass man das neue Parlament und andere Gebäude durch normale Netze versorgt, also durch das normale bundesdeutsche Netz, und dann im Keller ein Notstromaggregat hat, wie man es ja auch im Krankenhaus hat. Und dann gab es Vorschlag durch das Parlament, das Ganze umzudrehen, das Notstromaggregat dazu zu benutzen, das Parlament zu versorgen und das Netz als Backup, also als Rückhalte zu benutzen. Und Bio-Öle dazu zu benutzen, dieses Notstromaggregat als Hauptaggregat zu benutzen, aber natürlich auch Energieeffizienzmaßnahmen, Solardächer und so weiter, alle zusammenzuschalten mit geothermischen Anlagen, dass eigentlich ein großer Teil dieses Regierungsbezirks völlig erneuerbar versorgt ist heute. Das wissen viele Leute nicht. Und nur wenn irgendwas schief geht, verlässt man sich auf das normale Netz.
Und das würde in Liechtenstein auch funktionieren?
Es geht auch in Silicon Valley. Es gibt einige Firmen, die sich gerade damit profilieren wollen, dass sie ihre eigenen Energiehersteller sind. Aber auch Serverfarms, die also eigentlich Angst davor haben, dass sie irgendwann mal durch Blackouts gefährdet sind, schaffen sich Aggregate, die oft erneuerbar versorgt sind, um diese Grundlast selbst herzustellen.
Wir haben gehört, die Energiewende ist möglich, zumindest theoretisch. Auf einigen Feldern läuft sie schon. Wir machen eine kurze Pause, spielen ein bisschen Musik und hören uns in ein paar Minuten wieder. Und dann wollen wir mal konkret darüber reden, was es denn für unser Leben bedeutet, wenn die Energie nicht mehr aus dem Atomkraftwerk kommt, sondern vielleicht aus der Solaranlage.
Thema: Die Radio L Diskussionssendung. Thema: Die Radio L Diskussionssendung.
Sie hören die Radio L-Sendung Thema, heute zur Frage, das Zeitalter der billigen Energie geht zu Ende. Auf was müssen wir jetzt alles verzichten? Bei mir zu Gast im Studio sind Peter Dröge, Professor für nachhaltige Raumentwicklung am Institut für Architektur und Raumentwicklung der Universität Liechtenstein, und er ist auch Präsident der gemeinnützigen Europäischen Vereinigung für erneuerbare Energien, Eurosolar. Und ebenfalls zu Gast ist Peter Tinner, Verkaufschef des Schweizer Solarunternehmens Oerlikon Solar. Wir haben im ersten Teil der Sendung schon reichlich über Chancen und mögliche Probleme einer Energiewende gesprochen. Jetzt wollen wir einmal darüber sprechen, was die Energiezukunft ganz konkret für jeden Einzelnen bedeutet. Beispiel Mobilität. Herr Tinner, wie sind Sie heute zu uns ins Funkhaus gekommen?
Ich bin mit dem Auto hierher gefahren.
Mit dem Auto, das klingt noch nicht so ganz nach Energiewende. Herr Dröge, und Sie?
Leider auch.
Yes. Sie auch?
Ja.
Denken wir mal 20 Jahre voraus. Wir haben ja vorhin ein bisschen in die Zukunft geschaut. Herr Dröge, wie kommen Sie in 20 Jahren zu unserer nächsten Gesprächsrunde?
In 20 Jahren bin ich wahrscheinlich in meinem eigenen Büro und nehme teil durch virtuelle Systeme, die wir auch heute schon hätten eigentlich und auf die wir uns mehr verlassen könnten. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich schon in 5 Jahren, vielleicht auch schon in 3 Jahren, Mitglied bin einer liechtensteinischen Carshare-Organisation, die nur Elektromobilität schafft, durch eben Liechtenstein hergestellte Solarenergie. Sehr gut vorstellbar, übrigens ein Geschäftskonzept, dass ich auch gerne selbst entwickeln würde, wenn ich nicht schon an der Universität so beschäftigt wäre.
Herr Tinner, wie kommen Sie in 20 Jahren zu uns?
Also ich kann mir vorstellen, dass ich auch mit dem Auto komme, aber es wird vermutlich dann ein elektroangetriebenes Auto sein, wobei man hier natürlich schon aufpassen muss. Es macht natürlich dann keinen Sinn, wenn diese Energie von der Elektrizität dann mit irgendeinem Kohlekraftwerk hergestellt wird. Dann wäre es vermutlich immer noch vernünftiger, mit einem effizienten Diesel hierher zu fahren, also von der Umweltbelastung her. Aber ich denke schon, dass sich die Menschheit im Generellen, wenn man mal zurückschaut, nicht unbedingt einschränken will und eher, wenn man vorwärts schaut, der Luxus immer größer wird und die Technologie und die Industrie Möglichkeiten schaffen muss, dass wir diesen Level halten können.
Das heißt, um auf unsere Eingangs- oder Überschriftenfrage, auf was müssen wir verzichten, zurückzukommen? Sie sagen, wir müssen auf gar nichts verzichten, Herr Tinner.
Na, also gar nichts verzichten ist natürlich auch schwierig, aber vielleicht bewusster mit der Energie umgehen. Es kann sein, ich habe jetzt gerade gesehen, es gibt von... Ich will da keine Werbung machen, aber Miele hat gerade die erste Smart Grid Waschmaschine hergestellt. Das heißt, die benutzt dann den Strom, wenn er halt am günstigsten ist. Und solche Innovationen, Sachen werden wir immer mehr im Haushalt sehen. Aber ich glaube nicht, dass wir auf Lebensqualität verzichten werden. Also, wenn ich in die Vergangenheit schaue, war das, glaube ich, 1 oder 2 Mal in der Ölkrise, wo man dann am Sonntag halt auf der Autobahn mit dem Fahrrad rumgefahren ist. Aber im Generellen bin ich der Meinung, dass der Fortschritt und die richtige Technologie richtig eingesetzt uns den Standard vom Luxus halten wird.
Einverstanden, Herr Dröge?
Ja, unbedingt. Ich glaube auch, dass das Fahrradfahren viel attraktiver wird in der Zukunft. Denn je weniger Dieselfahrzeuge, diese lauten und stinkenden Kästen wir haben, umso attraktiver wird natürlich das auch, das Fahrradfahren. Und ich will auch sagen, dass der öffentliche Verkehr eine große Zukunft hat, denn die Busse, die wir heute haben, können auch viel smarter sein. Die könnten bestellt werden auf kurze Frist. Man muss nicht unbedingt 10 oder 15 Minuten wohin laufen, um dann wieder eine halbe Stunde zu warten. Also man kann interaktivere öffentliche Verkehrsmittel schaffen durch das Zusammenschalten von Taxi, Bus, Kleinbus, Nahverkehrs-, also schienengebundene Nahverkehrssysteme, die dann alle zusammenwirken in einem Verbundsystem, das elektronisch zugänglich ist über das Mobiltelefon. Das ist keine Utopie, das gibt es in Singapur, das gibt es in verschiedenen Ländern schon angewendet heute. Und da ist es natürlich viel einfacher zu sagen, ich habe hier eine Verabredung in 20 Minuten, jetzt nehme ich dieses System, ich rufe an, wer kommt, ob das ein Taxi ist oder ein Van oder ob der Bus einen Schlenker macht, ist ganz egal, immer derselbe Tarif. So ein System könnte man sich leicht leisten in Liechtenstein.
Und das wäre genauso komfortabel wie im eigenen Auto. Da werden jetzt viele Leute sagen, da kann ich nicht meine CD hören oder da ist es vielleicht nicht warm oder da ist es, wenn es im Winter kalt ist oder so. Also so Stichwort Bequemlichkeit, also so ein bisschen umgewöhnen müsste man sich dann aber schon.
Ja, mir ist es ja viel lieber, wenn ich halbtags erste Klasse nach Zürich mit dem Zug fahre, als dass ich dahin eiere in meinem Auto. Da kann ich was tun, arbeiten, lesen, mich relaxen, entspannen. Das ist gewonnene Zeit. Im Auto ist es eine verlorene Zeit. Das ist wirklich ärgerlich. Aber ich bin nicht deswegen hergefahren, weil ich mein Auto liebe. Eigentlich liebe ich es überhaupt nicht. Ich hatte keine andere Wahl, denn zwischen 2 Besprechungen und dieser Gesprächsrunde heute Morgen. Man muss auch in die Kirche gehen, man will auch mit der Familie noch etwas verbringen am Sonntagmorgen, Sonntagnachmittag. Man ist eingebunden. Man muss mit diesen Systemen arbeiten, die einem angeboten werden. Leider haben wir heute ein Gebot, das etwas nicht, also unterbelichtet ist. Es nimmt eigentlich an, dass wir sehr viel Zeit haben, was wir eigentlich nicht tun.
Also das heißt, Ihre These ist, wir fahren eigentlich gar nicht so viel Auto, weil wir gerne Auto fahren, sondern weil wir müssen.
In meinem Fall ja.
Jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen. Sie hatten das Beispiel vom Berliner Bundestag, glaube ich, gebracht, beziehungsweise vom Reichstagsgebäude, was sich selber mit Energie versorgt. Das ist ja jetzt auch so ein Dreh- und Angelpunkt, dass wir vorhin auch schon besprochen haben, weg von den großen Energieversorgern, von den Gigawatt-Kraftwerken zu einer dezentralen Energieversorgung ist immer wieder das Stichwort in der Diskussion, wenn es auch um Netze geht. Das bedeutet letztlich, das Haus wird zum Kraftwerk. Herr Tinner, welche Rolle spielt da die Solarenergie?
Ja gut, die Solarenergie spielt natürlich eine wichtige Rolle, weil wir natürlich etwa das Zehnfache an Energie auf die Welt gestrahlt wird in jeder Sekunde, was wir überhaupt brauchen. Das heißt, Solar ist natürlich eine sehr effiziente Energie, weil sie natürlich direktes Licht in Strom umwandelt.
Das, oder in Wärme, oder wenn ich das Warmwasser warm.
Wenn ich, ja, dann sind es keine Photovoltaikpanel, dann sind es Warmwasserpanel. Und wie gesagt, ich denke, in jedem Haus ist eine Kombination aus verschiedenen. Ich nenne das dann immer so ein Energiecocktail, wo ich sage, ich habe heute in meinem Haus irgendein Cocktail, wo ich sage, so viel Atomstrom, so viel kommt von irgendwo und Wasser. Und die gute Politik ist die, welche Entscheidungen fällt und Visionen hat, wie sieht denn dieser Cocktail in 20 Jahren von heute aus. Und ich bin auch in einem Masterplan 2020 der Schweizer Energie, vom Energiedepartement, und da werden solche Sachen diskutiert. Und ich bin überzeugt, dass Länder, die eine Vision haben und Ziele setzen für einen gewissen Level, ich denke, ich weiß jetzt, Liechtenstein hat eine Eigenversorgung, glaube ich, von 18%. Also wenn wir jetzt Liechtenstein annehmen und sagen, die Stromversorgung, die Eigenversorgung ist bei 18%, hätte dieses Land eine große Möglichkeit, das zu verdoppeln, ohne riesengroßen Anstrengungen, meiner Meinung nach.
Wer muss denn die Energiewende dann vorantreiben? Also wir haben jetzt eben über Nahverkehr gesprochen, über Mobilität. Da sprachen Sie, Herr Dröge, von einem ziemlich komplizierten System, was ja erstmal aufgesetzt werden muss, was ja nicht jeder Einzelne jetzt aufsetzen kann. Herr Tinner, Sie sprechen jetzt von Solarenergie auf dem Dach, Eigenversorgungsgrad stärken. Das tönt jetzt auch so, als müsse da der Staat erstmal initiativ werden. Ist das notwendig, dass der Staat das macht, oder was kann auch jeder Einzelne tun?
Es ist für mich eine Kombination. Ich meine, es gibt gewisse Ideen, wo man auch größere Kraftwerke auf Solar macht. Also dass nicht jeder individuell das aufs Dach macht, sondern dass ich eine Solar Farm mache. Das ist natürlich dann noch effizienter, dann reduziere ich die Kosten noch mehr. Und es ist eine Kombination. Es ist jeder Einzelne, es ist die Wirtschaft und es ist der Staat, wo gewisse Rahmenbedingungen setzen sollte. Ich denke, es ist ein sehr komplexes Thema Energie und Energieversorgung. Und es geht nur gut, wenn alle miteinander in eine Richtung gehen. Und da braucht es alle Institutionen, meiner Meinung nach.
Also das heißt, man muss sich da erstmal über das Ziel klar werden. Wenn wir jetzt so die Volksseele anschauen in Europa, könnten wir ja fast schon auf dem Weg sein, aber es ist für viele immer nur eine Kostenfrage, Herr Dröge.
Dieses Gemeinsame, das gerade angesprochen wurde, heißt der Markt. Das heißt, wir leben ja in einem Markt, in einer Marktwirtschaft. Da können wir nicht raus. Leute machen Entscheidungen in einer Marktsituation. Nur ist der Markt im Augenblick nicht so konstruiert, dass er eigentlich die erneuerbare Energiewende unterstützt. Wir sind immer noch in einem Markt, der eigentlich Vorurteile hat gegen diese Wende. Aber wenn man bestimmte Instrumente benutzt, wie das Energieeinspeisegesetz, das es ja auch in Liechtenstein gibt, und das dann wirklich konsequent anwendet, dann schafft der Markt die Wende. Denn wir sehen ja, in Liechtenstein gibt es ja schon mindestens ein Plus-Energiehaus, das 180% der Energie oder Elektrizität selbst herstellt und exportiert. Das heißt, exportiert fast zweimal so viel, wie es verbraucht.
Waren Sie mal drin, Herr Dröge?
Ja, es ist ein wunderschönes Haus.
Können Sie mal beschreiben, wie das Leben in so einem Haus vielleicht sein könnte? Also im Unterschied zu einem konventionellen Haus.
Es ist eine Familie, eine junge Familie, die das Haus von einem Großvater geerbt hat, der es auch gebaut hat in Vaduz in den 50er Jahren.
Also ist ein altes Haus?
Altes Haus, umgebaut. Es hat eine Dämmung erlebt. Das heißt, die Wände sind dicker geworden, auch ich glaube, attraktiver. Das Haus sieht substanzieller aus. Die gesamte Dachfläche auf beiden Seiten ist mit Solar ausgestattet. Und die Solarenergie wird entweder zum Export benutzt oder zur Wärmepumpe-Produktion. Also die Wärme wird hergestellt durch die Erdwärme. Und das Haus sieht innen überhaupt nicht anders aus, als es vorher sah. Außen sieht es, glaube ich, attraktiv aus. Das kann man gerne besuchen. Und der Herr, der das entworfen hat, der lehrt auch bei uns an der Universität und hat ein bekanntes Energieberatungsinstitut.
Das heißt, so ein Haus, in so einem Haus muss ich jetzt wirklich auf nichts verzichten?
Im Gegenteil, Sie verdienen. Das heißt, wenn ein Energieeinspeisegesetz richtig angesetzt wird, dann bekommen Sie Dividenden jedes Jahr. Sie können sich ausrechnen, wie viel wenigen Jahren sich diese gesamte Investition nicht nur abgezahlt hat, sondern wo sie noch beginnen, jedes Jahr Einkommen zu machen. Im Allgäu, sehr nahezu hier, gibt es die Gemeinde Wilpoltsried, wo schon seit Jahren mehr als 300% der Elektrizität selbst hergestellt werden. Der Bürgermeister sagt immer, wenn ich nicht nächstes Mal 600% schaffe, dann werde ich nicht wiedergewählt, denn dort werden Millionen verdient jedes Jahr durch die Export, durch den Export von Elektrizität, dieser kleine Ort herstellt, durch Windkraft und Solarkraft.
Aber wir haben vorhin schon gelernt, am Beispiel Waschmaschine, ich kann dann vielleicht nicht mehr immer waschen, wenn ich möchte.
Ja, ich kann schon immer waschen, aber die Waschmaschine sucht sich halt den optimalen Zeitpunkt dann aus.
Wenn der Wind weht,
oder?
Wenn die Sonne scheint.
Wir haben ja heute so viel Kleider, dass man nicht jetzt täglich waschen muss, glaube ich. Also, das geht sich noch aus. Aber nochmals auf diese Stromförderung zu bekommen. Also ich bin persönlich kein absoluter Fan von diesen Subventionierungen über längere Zeit. Und die Solarindustrie fragt danach auch nicht, sondern es geht jetzt vielleicht noch bis 2015, zwischen 2015 und 2020 werden wir die sogenannte Grid Parity erreicht haben. Das heißt, der Strom wird dann zu den gleichen Kosten hergestellt werden oder produziert werden, wie der Strom, der sonst aus der Steckdose kommt. Und die Subvention sollte auch kontinuierlich abnehmen bis dann. Eine Subvention ist eine Anschiebförderung und sollte nicht ewig laufen. Und die Solarindustrie als neue Industrie braucht das jetzt halt für einen Moment. Muss ich ja überlegen, dass Kohle heute noch in Deutschland subventioniert wird und das schon über die letzten 50 Jahre oder 100 Jahre. Das heißt, diese negativen Aspekte, wo man denn der Energie immer nachsagt, Solarenergie oder Windenergie oder allen Renewable Energien, Atomenergie ist hoch subventioniert. Wenn die eigenen Kosten alle zahlen müssten, auch die Endlagerung inklusive allem, dann müsste der Strom ab morgen sofort das Doppelte kosten. Also man kann ja das nicht mal versichern. So ein Schaden, wie jetzt in Fukushima passiert ist, zahlt der Steuerzahler und nicht diese Firma TEPCO. Und das muss man sich einfach mal überlegen, wenn man von Subventionierungen spricht und unfairen Subventionierungen. Ich glaube, dass die Renewable-Energie gefördert werden müssen, subventioniert werden müssen als Anschub für eine gewisse Zeit, wo dann irgendwann ausläuft und dann werden wir ein besseres Leben haben mit solchen neuen Energien.
Schauen wir mal hier ins Land nach Liechtenstein. Hier wird das ja auch gefördert, die Solartechnik. Liechtenstein hat jetzt, wie gesagt, einen Eigenversorgungsgrad von 18%. Man ist dran, den vielleicht ein bisschen zu steigern auf 50%. Man schaut, ob man im Rhein ein Flusskraftwerk bauen kann und lauter solche Dinge. Liechtenstein hat keine Altlasten der Atomkraft zu tragen, hat kein Kernkraftwerk, ist klein, liegt mitten in Europa. Hat das denn möglicherweise auch zur Folge, dass Liechtenstein besondere Chancen hätte, eine Vorreiterrolle in Sachen Energiewende, Herr Drüge?
Unbedingt. Liechtenstein ist nämlich nicht nur klein, sondern auch hochindustrialisiert. Das heißt, wir könnten eigentlich sagen, wenn wir es in Liechtenstein schaffen, schaffen wir es überall. Denn es ist nicht leicht in Liechtenstein. Aber wir haben errechnet, dass es auf der Elektrizität, also von der Elektrizitätsseite her, innerhalb von 30 bis 35 Jahren möglich sein kann. Wärme ist ein bisschen schwieriger aus verschiedenen physischen Gründen des Landes, auch wenig Biomasse, die man dazu benutzen kann und so weiter. Also, aber es ist möglich, in diesem Jahrhundert, in dieser ersten Hälfte des Jahrhunderts, die Energiewende bis fast zu 100% zu schaffen. Wir müssen uns auch erinnern, dass Liechtenstein zwar 18% der Elektrizität selbst herstellt, aber nur 9% der Gesamtenergie aus Liechtenstein kommt. Das heißt, der Rest ist importiert und das kostet Geld. Nicht nur Geld, sondern auch Risiken, denn 60% dieser Gesamtenergie ist Erdgas aus Russland. Man muss sich mal vorstellen, was dann eigentlich geschehen würde hier im Land, wenn er wirklich mal, sagen wir, das will ja niemand, nicht Gott verbiete es, wenn da irgendein Problem entstünde.
Warum ist das so, dass Liechtenstein nur 9% seiner Energie selbst erzeugt? Hat man da etwas verschlafen, Herr Trüge?
Nicht mehr und nicht weniger als jede andere Industriestaat, der sich zu lange auf diese Systeme verlassen hat, die eigentlich Systeme des 20. oder auch 19. Jahrhunderts sind, die lange funktioniert haben, lange produziert haben, aber jetzt riesen Schaden anrichten, Risiken auf sich auftun, aber auch Preise explodieren, denn gerade im Ölbereich geht es rauf und runter und langfristig nur rauf mit dem Preis. Und es gibt auch verschiedene Studien, die beweisen, wie der Ölpreis Variation mit der Finanzkrise zu verbinden ist. Das heißt, die Finanzkrise, die wir auch erlebt haben, ist auch eine Energiekrise.
Das bedeutet in Liechtenstein, um ganz konkret zu werden, wie könnte das aussehen? Sie haben gesagt, es ist noch in der ersten Hälfte des Jahrhunderts möglich, dass Liechtenstein sich komplett selbst mit Strom versorgt. Wie, Herr Dröge?
Wir haben eine Riesenkapazität in den Dächern und Fassaden Liechtensteins, die auf Süden ausgerichtet sind. Wir haben eine Kapazität, die noch etwas nicht ausgebaut, noch nicht ausgebaut ist im Wasserkraftbereich. Ich spreche nicht über die Rheinkraftwerke, sondern andere Wasserkraftmöglichkeiten. Wir haben sehr viel Erdwärmemöglichkeiten. Wir haben Biomasse, die benutzt werden kann. Und wir haben auch Tiefengeothermie in Schran und auch in Schellenberg, wo Potenziale sind. Also, und ich habe noch nicht mal über Wind gesprochen, denn Wind stellt auch eine Ressource dar. In Balzers und verschiedenen anderen Bereichen gibt es Standorte, die Windkraft freundlich sind. Und also technologisch haben wir die Kapazitäten. Die Frage ist, wie schaffen wir die Zusammenschaltung der Effizienzmaßnahmen, die ja nötig sind, um den Gesamtbedarf herunterzubringen, damit wir auch die Erneuerbaren schnell möglich einschalten können. Das heißt, dieses Zusammenspiel von Effizienzmaßnahmen, Einbringen von erneuerbaren Energien, das bedarf eines Maßnahmenkatalogs, ein gewisses Planens oder, wenn ich nicht dieses beängstigende Wort planen benutzen soll, sondern ein Denkens oder ein Andenkens einer Strategie.
Wie weit sind wir denn in der Strategie schon, Herr Tinner? Was haben Sie für ein Gefühl in Liechtenstein?
Ja gut, in Liechtenstein, ich kenne mich natürlich jetzt in Solar gut aus und ich glaube, wir haben 0,15% in Liechtenstein. Die Schweiz ist ein bisschen besser. Natürlich, wenn ich da nach Deutschland gehe, bin ich schon bei 2-3%. München Umgebung ist schon fast 5%. Das heißt, wenn wir, wie vorher angesprochen, einfach eine Vision hätten in der Schweiz mit diesem Masterplan Photovoltaik 2020, wo wir diskutieren, wäre die Idee bis ins Jahr 2020 10% von der elektrischen Energie mit Photovoltaik herzustellen. Und dann gibt's einen anderen Kuchenteil, der ist dann halt Wind und nochmals irgendwas. Das kommt halt darauf an, wie genau man das betrachtet. Das heißt, diese Pläne sind enorm wichtig, dass man eine Vision hat und die mal runternagelt, auf Deutsch gesagt, und sagt, okay, jetzt machen wir, heute sind wir hier, in 20 Jahren oder in 10 Jahren, in 15 Jahren sind wir da und dann arbeitet man darauf hin. Und dann kann man diese Ziele schon erreichen. Ob jetzt gerade ganz Liechtenstein an renewable unabhängig ist, wird vielleicht schwierig werden, meiner Meinung nach. Aber wenn wir sagen können, in 10 Jahren haben wir den Photovoltaik von 0,15% auf 10% hochgeschraubt, das ist doch eine super Story. Und da muss man dran arbeiten, dass man kontinuierlich Änderungen vollzieht, oder? Ich bin auch nicht der Meinung, dass man jetzt in Panik verfallen sollte und alle Atomkraftwerke morgen abstellen sollte, sondern sich überlegen, wie kommt man von A nach B und wie kann man das geordnet runterschalten und dann eine Lösung hat, ohne dass wir eine Energieknappheit haben. Und die Politiker sind da gefordert, diese Visionen auf den Tisch zu bringen und diese Pläne zusammenzustellen.
Ich stimme völlig ein und ich glaube auch nicht, dass es praktisch ist, die Atomkraftwerke abzuschalten. Aber Liechtenstein könnte entscheiden, keinen Atomstrom zu importieren. Die Wahl besteht.
Ja, die besteht. Aber auch das wäre dann eine Frage wahrscheinlich der Vision, an der noch gearbeitet wird und die hier vielleicht kommt. Das war die Radio-L-Sendung Thema. Heute zur Frage, das Zeitalter der billigen Energien geht zu Ende. Auf was müssen wir jetzt alles verzichten? Wir haben gelernt, man müsste möglicherweise gar nicht auf so viel verzichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bei meinen Gästen im Studio. Peter Dröge, Professor für nachhaltige Raumentwicklung am Institut für Architektur und Raumentwicklung an der Uni Liechtenstein. Und Peter Tinner, Verkaufschef des Schweizer Solarunternehmens Oerlikon Solar. Mein Name ist Wolfgang Frey und ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Sonntag.
Thema: Die Radio L Diskussionssendung.